Recht haben, merken sie gar nicht, wie Jesus um sie wirbt und in ihnen Glauben wecken will. Jesus fragt sie: Was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ihr sollt aber wissen, dass der Menschensohn auf Erden Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben. Darum wandte er sich wieder an den Gelähmten und sagte zu ihm: Stehe auf, nimm dein Lager und geh nach Hause. Sofort stand er vor aller Augen auf, nahm sein Lager, auf dem er gelegen hatte, ging heim und lobte Gott. Jesus wirbt um die Pharisäer. Er möchte ihnen die Augen öffnen, die vor lauter korrekter Gesetzestreue ganz blind geworden sind. Wir sehen, es geht bei Gott nicht um die Einhaltung von Gesetzen, von frommen Regeln, denn vor dem Gesetz sind wir alle Sünder. Es geht bei Gott um die Begegnung mit Jesus. Hier, in dieser Begegnung mit dem Gelähmten und Jesus, begegnet die göttliche Ewigkeit einem einzelnen Menschen. Und er wird heil und gesund an Leib und Seele. Das Leben kann noch einmal beginnen. In jedem Anfang, haben wir eben gehört, liegt ein Zauber. Hier liegt der Zauber eines neu beginnenden Lebens mitten im Leben. Hier berührt Gottes heilende Kraft einen Menschen und sie wirkt Heilung. Jesus ist der Heiland hier, der Heilende, der, bei dem heil wird, was gelähmt und zerbrochen ist. Welche Haltung kennzeichnet die Freunde? Die Haltung zu Jesus erwartet viel von ihm. Sie setzen ihr Vertrauen auf ihn. Sie testen, ob er glaubwürdig ist. Es macht ihnen nichts aus, hilfsbedürftig zu sein, wenn sie nur zu dem durchkommen, der wirklich helfen kann. Und er tut es. Tatsächlich. Alle, die dabei waren, haben es gesehen. Er wird immer noch Freunde brauchen, der Gelähmte. Er wird genau die Leute brauchen, die ihn zu Jesus getragen haben. Denn die Welt, die jetzt auf ihn wartet, kennt er nicht. Alles jenseits seiner Matte war für ihn unerreichbar. Er muss jetzt Menschen finden, die mit ihm diese Räume durchschreiten und ihm diese Räume öffnen. Gut, wenn einer Freunde hat in so einer Situation. Und er macht eine Erfahrung, die hier im Raum wohl auch schon manche gemacht haben. Die Begegnung mit Jesus führt zur Wandlung. Jesus hilft. Er hilft wirklich, nicht nur theoretisch. Jesus verwandelt Menschen. Er macht aus lahmen Bettlägerigen aktive Bettträger. Aber das gilt nicht für jede Begegnung mit Jesus. Die Theoretiker, die es eigentlich alles schon wissen müssten, die nur ein paar Meter daneben sitzen, die bleiben, was sie sind: verbitterte Rechthaber. Trotz ihrer Begegnung mit Jesus. Und obwohl sie nur ein paar Meter davon entfernt gesessen haben. Sie werden nicht, was aus ihnen hätte werden können. Sie wurden nicht seine Nachfolger, denn sie waren schon fertig mit ihm. Und gehen wir nicht zu hart mit den Pharisäern ins Gericht. Sind wir nicht oft auch schon fertig mit Jesus? Auf welches Wunder warten wir denn noch? Ist unser Glaube nicht manchmal auch eher eine theoretische Abhandlung oder eine Lebensanschauung, eine Ideologie? Welche Wunde soll Herr Jesus denn heilen? Welchen Stolz vergeben? Welche Lähmung muss in Bewegung verwandelt werden? Bin ich, was ich hätte werden können? Haben meine Begegnungen mit Jesus mich zu dem gemacht, was ich sein könnte und sein sollte? Dem Text, den wir gelesen haben, sind allerdings nicht die Haltungen und Erfahrungen der Beteiligten wichtig. Der Text erzählt zuallererst von Jesus Christus selbst. Er berichtet uns von dem, der sowohl Sünden vergeben als auch Gelähmte heilen kann. Das eine so wunderbar wie das andere. Er erzählt nicht von dem, was ich alles schon verpasst habe und was ich schon alles hätte tun können, sondern der Text lädt ein zur Begegnung mit Jesus Christus. Er weist darauf hin, dass Begegnung mit dem auferstandenen Jesus möglich und notwendig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Begegnung mit Jesus wendet Not. Wer viel weiß, wie viel weiß Jesus von dem, die ihn begegnen? Eine ganze Menge. Jesus kennt die Gedanken der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Er weiß um den Glauben der Freunde. Er weiß um die Sünden der Menschen ebenso wie um die flüchtige Begeisterungsfähigkeit der Masse. Aber er lässt sich nicht beirren. Er ist kein theologischer Besserwisser. Und alle Erfahrungen mit seinen Widersachern lassen ihn nicht bitter werden. Er wirbt um die, die ihn ablehnen, ebenso wie um die, die ihn anflehen. Er rechnet nicht auf und er rechnet nicht ab. In großer göttlicher Freiheit wählt er es, ganz nah bei uns zu sein, bei seinen Menschenbrüdern und Menschenschwestern. Er ist der König der Welt, der Herrscher des Alls, und doch ist er Menschenfreund, Bruder und Heiland. Seine Haltung zu uns ist klar. Das Kreuz ist das Zeichen seiner Haltung. Die Liebe zu allen Menschen. Was für ein Mensch. Er gibt sein Leben für uns, für seine Freunde, und er betet für die, die ihn an dieses Kreuz genagelt haben. Die Frage der Geschichte ist nicht, wie viele theologische Bücher du schon gelesen hast und wie viel du davon verstanden hast. Die Schriftgelehrten hatten alles richtig gewusst und sie sind doch an ihrem Heiland vorbeigegangen. Ja, später waren manche von ihnen wohl sogar unter seinen Mördern. Die Frage ist auch nicht, welche Erfahrung du mit Jesus schon gemacht hast und welche Erfahrung dir jetzt noch fehlt. Man kann Unerhörtes erleben mit Jesus und trotzdem nachher weiterleben, als sei nichts geschehen. Die Frage, die der Text uns stellt, lautet: Welche Haltung habe ich, welche Haltung hast du Jesus gegenüber? Bist du mutig genug, Leuten aufs Dach zu steigen, wenn alle dir den Weg und die Sicht auf Jesus versperren wollen? Bist du unbeugsam und standhaft genug, um erst dann mit dem Suchen aufzuhören, wenn du wirklich Jesus ins Angesicht schaust? Oder gibst du schon vorher auf und stellst dich mutlos hinten an? Und bist du bereit, dich von deinen Freunden tragen zu lassen, auch wenn dann alle deine Hilflosigkeit sehen? Oder bist du einer, der mit anpackt, wenn es gilt, unkonventionelle Ideen zu haben und Wege zu Jesus zu finden, auf die so schnell keiner kommt? Bist du einer, der vor anderen mit seinem Wissen und mit seiner guten Lebensführung angeben will? Oder kannst du dir von Jesus helfen lassen, wo du seine Hilfe dringend nötig hast? Vor welcher Not in deinem Leben musst du nicht mehr die Augen verschließen? Welche notwendige Hilfe hast du nötig? Und kannst du dich mitfreuen mit denen, denen Jesus begegnet ist und deren Leben heil geworden ist? Oder schaust du heimlich neidisch auf die, die angeblich mehr erleben als du? Was kann alles aus dir werden, wenn du Jesus so begegnest wie die Freunde und der Gelähmte? Welche Veränderung, welche Wandlung, welche Transformation wird in deinem Leben stattfinden, wenn Jesus dir deine Sünde vergibt und dir einen Neuanfang schenkt und deine Lähmung in Aktivität ändert? Welche neuen Räume sind plötzlich für dich erreichbar? Was bist du dann für einer? Werden andere Gott loben, wenn sie dich und dein Leben dann sehen? Ja, ganz sicher. Die Geschichte, von der Lukas uns erzählt, ist wie alle guten Geschichten eine Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte der Liebe zwischen Freunden, die wissen, was sie aneinander haben. Es ist die Geschichte der Liebe zwischen Jesus und diesen Freunden. Es ist die Geschichte eines Lahmen, dessen Leben auf den Kopf gestellt wurde durch die heilende Begegnung mit diesem liebenden Jesus. Und es ist auch die Geschichte der Liebe zwischen Jesus und seinen Zuhörern, den Gebildeten und den Ungebildeten, den Interessierten und den Schaulustigen, den Wohlgesonnenen und denen mit Mordabsichten. Und diese Erzählung von der heilenden Kraft Gottes und der Liebe Gottes geht weiter. Sie ereignet sich immer noch. Sie ist Teil unserer Realität in Wiesloch, in Walldorf, in Bad Schönborn. Darum gibt es uns als Gemeinde, damit lebensverändernde Begegnungen mit Jesus Christus stattfinden. Sie und ich, wir sind Teil dieser großartigen Liebesgeschichte Gottes mit uns. Welche Rolle spielen wir darin? Welche Haltung nehmen wir Jesus gegenüber ein? Suchen wir ihn von ganzem Herzen und geben nicht eher Ruhe, bis wir vor ihm stehen? Wissen wir um die Freunde und um unser Gelähmtsein? Und wie diese Liebesgeschichte zwischen mir und Jesus ausgeht? Da wird es wie bei jeder guten Geschichte wirklich spannend.
Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, worüber ihr euch auf euren Plätzen unterhalten habt, wen ihr meint, dass man ihn ehren müsste, wen ihr selber ehrt und wo ihr das Gefühl habt, ich wäre auch mal dran, dass mich mal einer ehrt. Das wäre ja mal spannend gewesen. Ich glaube, das war der Teil, wo die meisten stumm geblieben sind, oder? Das ist so, wir ehren Menschen und ich finde es gut, wenn wir uns immer wieder auch mal klar machen, manche Leute haben es auch einfach verdient, dass man sie ehrt. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie oft es ist, also Michael Decker und ich, wie oft es so ist, dass man in der Firma, dann macht man seinen Job und dann hat man seinen Job gemacht und alle gehen davon aus, okay, dafür wirst du auch bezahlt und das war es dann. Aber wenn da mal einer hingehen würde und sagen würde, ja, das hast du gut gemacht, das wäre ja auch schön. Das ist der Vorteil, wenn man Pastor ist, da gibt es immer ganz viele, die kommen und sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht, das gefällt mir, schön. Manchmal ist es auch so, wir sind so damit beschäftigt, dass wir Menschen ehren, dass wir uns darum kümmern, wer ist nun der Ehrenhafteste von uns allen, wer hat am meisten dazu beigetragen und so, dass wir zu sehr bei uns bleiben. Und wir wollen uns in diesem Gottesdienst auch damit beschäftigen, wie das eigentlich ist, mit Gott, den wir ehren sollen, der das möchte und der das verdient hat. Wir werden uns gleich damit beschäftigen. Am Anfang möchte ich an einen Film erinnern, der schon 100 Jahre her ist, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Plötzlich erhebt sich C-3PO aus dem Farn und die Ewoks fangen an, ihn zu verehren und verbeugen sich. Sieht man es jetzt hinter mir? Nein, man sieht nichts, okay. Aber das ist, man sieht den Schimmer von C-3PO. Und alle, die den Film gesehen haben, erinnern sich dran. Im entscheidenden Augenblick bekommen Luke Skywalker und seine Freunde echte Unterstützung von so kleinen, kuscheligen Fellbärchen und alle Frauen waren hingerissen von den Bären und die sehen den Glanz von diesem Roboter und wissen sofort, das ist eine Gottheit und werfen sich nieder und fangen an mit so einem Om-Gesang und so, der dann irgendwann auch ein bisschen nervig wird. Und es ist interessant, dass diese Ewoks so absolut locker wissen, wen sie zu verehren haben und wen nicht. Und sie heben diesen Roboter raus aus der Menge und tragen ihn auf einer Sänfte hin in ihre Stadt. Und dann fangen sie sofort an, eine Opferzeremonie vorzubereiten. Das ist ziemlich unangenehm für die Gefährten von C-3PO, weil sie als die erwählten Opfertiere herangeschleppt werden und das nur mit Mühe und Not abgewendet werden kann, weil das einfach so ist. Man macht das. Man opfert einer Gottheit. Und mit Mühe und Not kann dieser Roboter seine göttliche Vorteile in die Waagschale werfen und seine Freunde befreien und retten und die anderen kennen dann, also man kennt ja den Ausgang des Films. Manchmal geht es uns genauso. Wir sehen den Glanz eines Menschen oder einer Institution und reflexartig spontan werfen wir uns nieder und fangen an zu verehren. Vielleicht nicht direkt, indem wir auf die Knie gehen und mit dem Kopf zu Boden, das macht man nicht mehr so, aber sicherlich in dem Sinne, dass wir Leute herausheben und manchmal so weit herausheben, dass sie gar nicht mehr zu erreichen sind, dann sind es eben nicht mehr nur Stars, sondern dann sind es Götter, also King of Pop haben wir vorhin gesehen und manche Schauspieler hat man als Götter quasi bezeichnet. Und dann kippt das Ganze so ein bisschen und aus Ehre für Menschen, die etwas geleistet haben, wird Verehrung. Verehrung manchmal bis dahin, dass es ganz seltsam wird. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, wo es Paulus und Barnabas, dem Apostel und seinem Begleiter, so ähnlich ging wie C3PO. Sie wurden spontan als Götter verehrt und wussten damit überhaupt nicht so richtig umzugehen. Jetzt muss ich mir eben mein Mikro hier weglegen. Ich lese vor aus Apostelgeschichte 14 ab Vers 11. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los. Und die Leute riefen auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich, er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Paulus und Barnabas in Lystra werden als Götter verehrt, weil sie einen kranken Menschen geholfen haben. Und das hat die Leute in Lystra dermaßen begeistert, dass sie spontan glaubten, jetzt kommt unser Stadtpatron Zeus und besucht uns und zeigt sich uns dadurch, dass er uns Gutes tut. Und weil er einen dabei hat, der die ganze Zeit redet, ist das wohl der Götterbote, Hermes. Es gab eine alte Tradition, die davon erzählte, dass das passieren würde. Und die Leute erinnerten sich an diese Tradition der Stadt, Zeus als Patron von Lystra, und sie verfielen spontan in das, was mit dieser Tradition verbunden war, nämlich die traditionelle Sprache ihres Ortes. Sie sprachen Lykaonisch, deshalb hat Paulus nichts verstanden, Barnabas auch nicht. Und sie gingen zu den alten Riten über, holten Stiere, Kränze, um ein Opfer zu bringen. Die Apostel verstanden das nicht. Und als man es ihnen dann erklärt hatte, auf Griechisch, was sie verstehen konnten, dann wehrten sie sich vehement dagegen und sagten: Sagt mal Leute, habt ihr sie eigentlich noch alle? Wir sind auch nur Leute wie ihr. Ihr könnt uns doch nicht verehren. Was soll denn das? Das ist anders als bei C3PO. Sie gehen nicht hin und sagen: Okay, wenn ihr uns schon mal als Götter verehrt, passt auf, wir erklären euch ganz genau, was ihr jetzt zu tun habt. Sondern sie wehren das ab. Das geht nicht. Sie wollen dem doch eigentlich etwas anderes gegenüberstellen. Einen anderen Gott, der zu verehren ist, verkünden. Und da stehen sie eigentlich nur im Weg. Und dann merken sie, wie das kippt. Wie aus der Verehrung plötzlich Lynchmord wird. Ich habe gedacht, unsere Reflexe, unsere Erinnerungen, die machen uns manchmal zu Evox. Wir sehen den Glanz von jemandem. Vielleicht jemand, der besonders klug ist, vielleicht jemand, der ein besonders wichtiges Amt innehat, vielleicht ein Star auf der Leinwand oder auf der Bühne, vielleicht eine Institution, die wir für besonders ehrenwürdig halten und wenn einer kommt aus dieser Institution, was weiß ich, von der Uni Heidelberg oder so, dann erstarren wir in Ehrfurcht. Ich habe zuletzt in Erlangen gearbeitet und ich war bei so einem Empfang und bei diesem Empfang, das war so ein ökumenischer Empfang, saß eine ganz alte Dame neben mir und ich sprach sie an und wie sie denn heißt und dann nannte sie mir ihren Namen, Joost hieß sie Und spontan fühlte ich auch so eine Verehrung und hätte also fast mit dem Kopf die Tischplatte durchbohrt, weil sie die Frau eines systematischen Theologen aus Erlangen war, der bei uns in einem Seminar immer gelesen wurde. Das war ganz toll. Und ich hatte seine Dogmatik nie gelesen, aber ich wusste den Namen. Und jetzt saß ich plötzlich neben der Frau, eine Koryphäe, und ich dachte, wow, Wahnsinn. Und vielleicht geht es euch auch so. Und plötzlich werdet ihr zu Evox und verehrt. Man sieht das manchmal in den Nachrichten. Es gibt so eine religiöse Inszenierung, zum Beispiel von Kunst. Als das Museum of Modern Art in Berlin war, 2004, da gab es einen Tag mit dem höchsten Besucheranstrom, da haben Menschen 12 Stunden gewartet, um da reinzukommen. Diese Kunst einmal zu sehen. Man kann die auch im Internet angucken. Aber die wollten das mal in echt sehen. Ich war mal im Louvre und habe die Mona Lisa gesehen. Es war kaum möglich, weil 25 Leute vor mir standen und dann war es abgesperrt und 5 Meter weit. Also man kann es auch im Internet angucken, sieht das Bild dann besser. Aber die echte Mona Lisa gesehen, wow. Über Sportereignisse, Sportler haben wir geredet, über die Stars, die verehrt werden. Und wenn man sie mal einmal treffen kann, ich habe das schon mal erzählt, dieses Live-Konzert von Michael Jackson in Budapest. Die Leute haben ein Monatsgehalt bezahlt, um dieses Konzert zu sehen mit Michael Jackson. Und ich war entsetzt, als ich vom Fernseher das verfolgt habe und sah, wie, also bevor er überhaupt den ersten Ton gesungen hatte, nur weil er auf der Bühne stand, schon Dutzende von Mädels ohnmächtig rausgetragen wurden. Und ich dachte, na toll. Und wir haben von Barack Obama gesprochen. Der wird ja immer noch als der Präsident gehandelt, der sozusagen als Messias gekommen ist. Als der, der jetzt alles besser macht. Zuletzt haben wir es hier erlebt, wir haben einen Bundespräsidenten gewählt und alle haben gedacht, der andere, wenn der es werden würde, wird alles gut werden. Wahrscheinlich würden die Benzinpreise fallen, nur weil er Präsident der Bundesrepublik Deutschland wird. Was erwarten wir eigentlich von Menschen? Und wie spontan verfallen wir in Verehrung? Und wem gebührt die Ehre? Sind es wirklich die Leute, die ich aufgezählt habe? Ist es die Kunst? Sind es die Stars, die Politiker, die Sportler? Paulus wehrt sich dagegen, dass er verehrt wird und sagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ich bin kein bisschen anders als ihr. Das Einzige, was ich habe, was ihr noch nicht habt, das ist eine Botschaft. Und die will ich euch gerne sagen. Und diese Botschaft sagt, es gibt einen lebendigen Gott. Einen Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer und das alles hier, was ihr seht, gemacht hat. Diesen Gott, den zu verehren, dazu fordern wir euch auf. Das glaubten die Griechen so nicht. Die Griechen dachten, dass alles aus der Erde entstanden ist und nicht, dass irgendjemand dieses alles gemacht hat. Und heute ist es auch so. Viele glauben das nicht. Man glaubt nicht unbedingt, dass es da einen Schöpfer gibt, der die Welt gemacht hat, der all das, was wir sehen, gemacht hat. Aber immer wieder, wenn uns die Natur erstaunt, überrascht, ahnen wir etwas Größeres als das, was wir jeden Tag vor Augen haben. Und Paulus möchte den Leuten in Lystra die Augen öffnen für diesen Gott, der das alles gemacht hat. Mir ist es mal so gegangen, also ich habe immer schon geglaubt, dass Gott diese Welt gemacht hat, aber einen richtigen Augenöffner hatte ich im OP. Ich bin gelernter Krankenpfleger und habe im OP gestanden und bei einer handchirurgischen OP zugeguckt. Und wenn es Götter in Weiß gibt, dann sind es Handchirurgen, weil die arbeiten also immer mit Lupe vor den Augen und so und machen die fantastischsten Dinge. Und als ich gesehen habe, wie die jetzt die Hand aufgemacht haben und wie filigran das alles ist und wie genau geordnet und wie wenig es braucht, um da völliges Chaos anzurichten, da habe ich gedacht, das ist Wahnsinn. Da sieht man, dass sich da einer Gedanken drüber gemacht haben muss. Das ist nun ganz platt, das ist völlig unwissenschaftlich und so, aber ich habe da in diesem OP gesessen und spontan wirklich gebetet und gesagt, Herr im Himmel, das hast du super gut gemacht. Jetzt sehe ich mal da rein, was ich den ganzen Tag gebrauche, es ist toll. Paulus sagt den Leuten, wendet euch weg von all den Nichtsen. all dem, was man für Götter halten könnte und mit Götterstatuen herstellen könnte, und wendet euch zu dem einen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Er sagt außerdem, dieser Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, ergibt sich euch doch zu erkennen. Er gibt sich erkennen mit einer Welt, die berechenbar ist, die funktioniert und die deshalb, weil sie berechenbar funktioniert, euch die Möglichkeit gibt, für Versorgung zu sorgen, Erfolg zu kriegen. Manche Leute fragen sich ja immer, wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann das Leid in dieser Welt zulassen? Und es ist eine schwierige Frage, weil es darauf keine Antwort gibt, die man von einer Kanzel aus geben könnte. Es gibt Antworten, die Menschen finden, die Leid erlebt haben. Und das sind die einzigen Antworten, die es gibt. Die meisten Menschen, denen ich begegne, denen müsste man die Frage eigentlich rumdrehen und sagen, wenn es keinen Gott gibt, der dich so mit Gutem versorgt, wie kommst du dann zu all dem Guten in deinem Leben? Zu der Freude über dein Leben? Wie kommst du dazu, dass alles so gut funktioniert? Paulus sagt den Leuten, wagt doch einmal die gute Ernte, die ihr habt, den Erfolg, den ihr habt, als Visitenkarten Gottes zu verstehen. Eines Gottes, der es gut mit euch meint und gut mit